ist, weil es geht ja gar nicht darum, einfach hinten Jahre dran zu hängen, sondern tatsächlich vor allen Dingen die Gesundheitsspanne zu verbessern. Also man sieht, dass tatsächlich dieses tägliche Tun, die tägliche Routine, wie das Zähneputzen halt auch, enorme Auswirkungen haben kann auf das, was wir an Gesundheit zu erwarten haben.
Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge von Geh mal in dich. Ich bin Sandra Megahed und freue mich, dass du heute mit dabei bist. Möglichst lange gesund leben, davon träumt wahrscheinlich jeder heutzutage. Und jedem und jeder ist wahrscheinlich auch bewusst, dass man da selber viel dazu beitragen kann. Aber manchmal setzt uns das dann aber auch wieder irgendwie unter Druck. Man hat oft ein schlechtes Gewissen. Tue ich jetzt schon genug? Wo muss ich noch aufpassen? Meine Ernährung, Bewegung, Entspannung. Und da ich eben häufig auf das Thema angesprochen werde in meiner eigenen Arbeit und auch im Kontext des Podcasts, das Thema Longevity und Langlebigkeit, habe ich heute den Dr. Franz Sperlich dazu eingeladen. Hallo, Herr Sperlich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen für wirklich dieses auch faszinierende Thema, weil es ja auch wirklich viele Facetten hat und es da auch viele, ja, neue Erkenntnisse gibt, wissenschaftliche Erkenntnisse, ja, die Sie auch heute mit uns teilen möchten. Ein paar Worte zu Ihnen. Ich als Buchfan bin natürlich über ein Buch auch erstmal auf Sie aufmerksam geworden und schon auch vor vielen Jahren. Ich halte es gerade mal kurz in die Kamera. Und es ist auch sehr empfehlenswert, das Parasympathikus-Prinzip. Dann, wie wir mit nur wenigen Atemzügen unseren inneren Arzt fit machen. Ich als Atemfan, auch jetzt gerade mit dem Methoden aus dem Freediving und Yoga, die ich ja auch in meinen Workshops einsetze, bin davon sehr begeistert und es bietet sehr, sehr schöne Grundlagen auch überhaupt, wie unser Nervensystem funktioniert. Eigentlich geht es ja darum, wie wir zu so einem, ja, Sympathikus-Raser, wie Sie es ja auch, glaube ich, genannt haben, zu so einem regulierten, vorausschauenden Fahrer werden. Also dieses Bild, ja, Bremse und Gas zieht sich da sehr schön durch und auch eigentlich durch unser Leben wahrscheinlich. Und ein anderes Buch, was ich auch ganz toll finde, das habe ich jetzt hier gerade nicht physisch, das haben Sie aber heute dabei, genau, von dem ich auch sehr begeistert bin: Wenn du kein Problem hast, mach dir eins, warum unsere grauen Zellen Herausforderungen brauchen und wie wir damit glücklich werden. Und da gibt es eben auch wieder wunderbare Bilder, beispielsweise auch das Radiodefizit, nur mal so kurz reingeworfen, dass wir oft ja dazu neigen, halt eher immer auch das, die Katastrophen zu sehen und nicht die Chancen und wie man da einfach für sich auch wieder mehr Licht reinbringen kann. Und dann gibt es noch ein drittes Buch, das auch schon auf das Thema Longevity und Selbstführung hinweist, und zwar Smile, sei Mentor im Leben. Genau, das werde ich noch lesen, steht noch auf meiner Liste. Also das, was alle Bücher, finde ich, ja miteinander verbindet, Herr Sperlich, ist ja wirklich dieser Ansatz: Was kann ich selbst tun? Also wie kann ich halt selber natürlich ja wieder so am Lenkrad sitzen, wie kann ich selber wirklich mehr beeinflussen und das Potenzial, was schon da ist, was in uns ist. Also es geht nicht um Selbstoptimierung, überhaupt nicht, sondern wirklich das Potenzial, was in mir ist, einfach nutzen. Und immer auch mit so einem Smile, also immer mit einem Augenzwinkern, die Dinge auch nicht zu ernst zu nehmen. Und da wären wir ja schon auch bei dem Thema Selbstführung und Longevity. Was ist eigentlich Ihre Definition oder was verbindet Sie als Arzt, als Buchautor, Impulsgeber, ja, und Sie sind ja auch mit Ihrer Frau in einem Consulting-Kontext in Firmen unterwegs, Frau Sperlich, Frau Stefanie Sperlich als Business Coach und Wirtschaftsingenieurin. Da geht es ja sehr stark auch nochmal um Life-Changing Science. Was ist denn Ihre Definition von Longevity?
Also vielleicht ist es ganz gut, das mal abzugrenzen. Es gab ja immer schon Dinge, Biohacking ist so ein Begriff, der sich so durchzieht und sich immer wieder jetzt auch mit Longevity vermischt. Anti-Aging war dann ganz lange der Riesenpunkt. Longevity, kurz zusammengefasst, halt Langlebigkeit, zielt auf ein bisschen was anderes ab und ist vor allen Dingen anders untermauert. Also es zielt eher auf die Gesundheitsspanne ab. Es geht nicht mehr darum, hinten irgendwie Jahre dran zu hängen, oder beim Anti-Aging hatte ich immer den Eindruck, gesünder auszusehen oder vitaler oder jünger auszusehen, als man ist, sondern es geht tatsächlich darum, die Spanne an Gesundheit zu maximieren. Und das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut. Wir leben ja in Deutschland in einem sehr langlebigen Land, aber leider ist es so, dass mit dem zunehmenden Alter die Gebrechlichkeit enorm ansteigt. Und da sind wir in Deutschland auf einem leider sehr hohen Niveau. Weil wir halt auch so lange leben, haben wir eine sehr lange Gebrechlichkeitsspanne. Und das ist etwas, was, glaube ich, niemand für sich selber möchte. Wir kennen vielleicht Oma oder Opa oder Uroma oder Uropa, die das gerade erleben, vielleicht auch unsere eigenen Eltern. Und das ist das, wo, glaube ich, alle so ein bisschen Sorge haben, dass das im Alter ähnlich wird. Da sind jetzt die Weichen gestellt und die Erkenntnisse im Wesentlichen umrissen, das anders zu gestalten, anders alt zu werden. Vielleicht auch älter noch als die Generation davor, aber im Wesentlichen in dieser Lebensspanne gesünder. Und das ist der tatsächliche Knackpunkt im Bereich Longevity und unterscheidet damit ganz wesentlich viele andere Trends, die es schon vorher gab, weil es auch einfach wissenschaftlich gut untermauert ist und dort innerhalb kürzester Zeit und auch absehbar immer mehr und mehr Erkenntnisse kommen werden.
Was fasziniert Sie an dem Thema Longevity?
Ich greife mal direkt mal den Life-Changing Science auf. Das ist so die Idee, die wir da mit reinbringen, ist, dass die Wissenschaft natürlich einerseits unser Leben total verändert, wenn wir sehen, wie schnell sich Dinge in unserem Leben ändern, wie plötzlich neue Technologien alles auf den Kopf stellen, dann ist das der eine Aspekt. Und der zweite Aspekt ist, wer macht denn das für uns? Das machen im Wesentlichen Tech-Unternehmen, das machen Pharma-Unternehmen, die diese aktuelle Wissenschaft für uns einsetzen. Aber die haben natürlich ein Zweitinteresse oder wahrscheinlich ein Erstinteresse, nämlich damit Geld zu verdienen. Und dazwischen klafft so eine gewisse Lücke. Also man muss tatsächlich sagen, es gibt sehr, sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse, unter anderem jetzt auch im Bereich Longevity, die wir, wenn wir sie selber für uns anwenden, für uns einfach der Mehrwert ist. Und wie kommen wir jetzt zu diesem Wissen? Natürlich kann man sich heutzutage ganz wunderbar informieren, aber tatsächlich eine solche Studie dahingehend auszuwerten, was kann ich denn selber tun und nicht den Fokus drauf zu tun, was kann ich für ein Produkt auf den Markt bringen, das ist interessant, das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben und das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlbefinden, ja, und damit am Ende des Tages letztlich auch auf eine gewisse Natürlichkeit, wenn man so will, denn wir geraten mit der Art und Weise, wie wir als Gesellschaft zurzeit agieren, ja, sehr aus dem Gleichgewicht. Also sowohl was unser Miteinander angeht, wir sehen die Kriege, die Auseinandersetzungen, die Konflikte, wir sehen auf der anderen Seite den rücksichtslosen Umgang mit der Natur und dort auch wieder in ein Gleichgewicht zu kommen, das erfordert eine gewisse Nabelschau und aus meiner Sicht nicht unbedingt den erhobenen Zeigefinger, sondern auch ein klein wenig Humor, denn viele dieser Mechanismen, die sind ja nicht von uns beabsichtigt, sondern die entwickeln sich einfach. Und da kann uns zum Beispiel die Soziologie einiges dazu wunderbar erklären. Und wenn man das dann wirklich als Gesamtschau mal macht und dahingehend aufbereitet, dann können wir das unter dieses Motto Life-Changing Science stellen.
Ja, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, braucht es einen interdisziplinären Ansatz, der wirklich die verschiedensten Komponenten berücksichtigt. Wo begegnet Ihnen das dann auch gerade so im Hinblick darauf, dass Menschen vielleicht das gar nicht so bewusst ist, gerade diese soziale Komponente, dass das auch so eine große Rolle spielt?
Also genau da, wo ich schon angefangen habe, prinzipiell haben wir alle diese Highlights, die natürlich auch marketingtechnisch in den Vordergrund gestellt werden, im Kopf, wenn es um Longevity geht. Da sehen wir amerikanische Multimillionäre, die jeden Tag 50 oder 100 Supplements nehmen, die alles Mögliche tracken, die bestvermessensten Menschen der Welt werden wollen, sowas in diese Richtung, also diese Auswüchse, wenn man so will. Und über diesen starken, betonten Effekt verliert man völlig den Blick dafür, was im Kleinen alles möglich ist und was sinnvoll ist. Und da entsteht dann so im Gegenteil, so vielleicht das, was Sie anfangs sagten, ein schlechtes Gewissen, mache ich denn da überhaupt genug? Und so eher eine abwehrende Haltung. Und das ist zum Beispiel Praxisalltag bei mir. Die letzten 25 Jahre ist der Bereich Vorsorge immer so derjenige gewesen, den ich so wie Sauerbier anbieten muss. Können wir nicht, sollten wir nicht eine Vorsorge machen? Ja, das können wir auch nächstes Jahr, weil dann die nächste Antwort, oder ich habe ja noch nichts. Und ich genau deswegen wäre das ja jetzt auch gut. Und wenn ich jetzt aber das Interesse habe, selber gesund älter zu werden, vielleicht auch schon merke, dass ich älter werde, weil das ist ja, wenn man jetzt nicht mehr 20 oder 30 ist, merkt man ja plötzlich das kleine Wehwehchen oder so etwas auftreten, dass man sagt, Mensch, das hatte ich doch früher nicht, wo ist denn meine Energie hin und so weiter. Dann kann ich mir, wenn ich mir das als Ziel setze und dann diese Methoden, die größtenteils wirklich früher ja aus dem Vorsorgebereich kamen, also vor allen Dingen aus dem präventiven Bereich, dass man halt für Ernährung, Bewegung, Entspannung regelmäßig sorgt, wenn ich mir die dann nehme, dann hat das einen anderen Sog. Dann ist es nicht mehr so, dass da irgendwie dann der Therapeut oder der Gesundheitsminister hinter einem herlaufen muss, geh doch bitte zur Darmspiegelung oder mach da mal was. So, wenn man das einmal verstanden hat, dann macht man das selber, weil man den Sinn darin sieht. Und das ist einer der ganz großen Punkte, die ich immer wieder versuche zu vermitteln, dass diese Sinnhaftigkeit da auftaucht und Gesundheit nicht so praktiziert wird wie die Mama, die einem als Kind 50 Mal oder 100 Mal oder 1000 Mal sagen musste, putz dir doch bitte die Zähne, sondern dass es so ist, wie wir es jetzt als Erwachsener hoffentlich alle haben, dass wir morgens und abends uns die Zähne putzen, also, weil wir es uns einfach als Routine angewöhnt haben.
Ja, es ist wirklich spannend. Ich bin ja auch viel im Kontakt mit der jüngeren Generation. Ich will es jetzt nicht pauschalisieren, aber ich merke schon oft einen Unterschied zu meiner Jugendzeit. Da war ich, glaube ich, nicht so bewusst unterwegs. Das kam auch erst im Laufe des Lebens, natürlich durch ja auch Krankheiten oder wo man dann eben nicht die Energie hatte, die man gern gehabt hätte. Es ist, wiederholt sich irgendwie immer wieder oder taucht immer in einigen Podcast-Folgen immer wieder auf, dass es manchmal diese Punkte auch braucht. Schön wäre es, wenn wir natürlich dahin kommen, dass wir schon vorher uns Gedanken machen, nicht nur Gedanken machen, sondern auch dann das praktisch umsetzen.
Genau, und genau in dem Bereich, da kommt wieder unser Gehirn, also die Art und Weise, wie dieses wunderbare Organ tickt, ins Spiel. Da gibt es einfach erstmal das ganz große Missverständnis, dass das Gehirn ein eigenständiges Organ ist, was quasi für sich selbst existiert und im Körper dranhängt. Also das ist ja immer noch sehr weit verbreitet. Nein, es ist nur in uns, in dem Austausch mit meinem Körper auf diese Art und Weise funktionsfähig und darüber hinaus auch aus meiner Sicht nicht wirklich alleine, sondern nur, wenn mehrere Gehirne zusammenkommen. Letztlich sind diese Entwicklungsschübe, die unser Gehirn, also diese Version, die wir haben, die ist noch gar nicht ganz so alt. Aber diese Entwicklungsschübe, die dieses Gehirn gemacht hat, verglichen mit unseren Vorfahren, die sind wesentlich dazu da, um Gemeinschaft zu gestalten. Also tatsächlich diese hochkompliziertes Form von sozialem Zusammenleben in irgendeiner Form machbar zu machen. Und dazu gehören viele Dinge. Also zum Beispiel auch die natürlich Erziehung beziehungsweise überhaupt der ganze Bereich Kinder und Gesellschaft. Also hochkompliziert. Also wenn hier Eltern zuhören, ich habe auch zwei Kinder im Alter von 9 und 11 Jahren. Das ist schon nochmal eine ganz, ganz wilde, interessante, spannende und herausfordernde Phase, Kinder in die Welt zu begleiten. Da ist unser Gehirn auch schon stark gefordert, muss man sagen. Und dieser ganze Komplex, der spielt in die Longevity eine große Rolle, denn eigentlich haben alle großen Studien gezeigt und alles, was man dazu weiß, wenn das über eine lange Zeit beobachtet wird, ist der entscheidende Faktor Gemeinschaft und Sinn. Natürlich auch ein bisschen unsere genetische Ausstattung, sehr viel unser tägliches Tun, aber das wird wieder von dem Umfeld geprägt. Also ein Freund von mir, der hat das mal so formuliert, ich weiß nicht, ob das ein Zitat ist, der hat gesagt, du bist der Durchschnitt der 5 bis 10 Menschen, mit denen du dich regelmäßig umgibst, also von deiner Einstellung her, von deiner Lebensweise. Und entsprechend ist der große, große Einfluss von meinen Mitmenschen da. Und wenn ich in einer Community bin, die gerne zusammen sitzt, die sich austauscht, die ein gutes Konfliktmanagement hat, die vielleicht zusammen kocht, wandern geht, was auch immer, dann habe ich natürlich ganz anderen Einfluss, positiven Einfluss auf meine Langlebigkeit, als wenn ich in einer Ellenbogensituation bin, in einer Konkurrenzsache, in etwas, was so im Management ja oft passiert, mein Pferd, mein Haus, mein Auto, also ganz anderes Setting.
Ja, also das knüpft jetzt auch sehr schön an die letzte oder eine der letzten Podcast-Folgen an, wo es auch nochmal darum ging, dein Beruf, deine Leidenschaft, wo man für sich auch in einem ganz schönen Buch rausfinden kann, nicht nur, ne, was will ich erreichen, sondern was möchte ich eigentlich auch bewegen. Und wenn man mit dieser Haltung schon, ob man jetzt Berufseinsteiger ist oder auch Aussteiger, spielt ja gar keine Rolle. Denn ich glaube, wenn mehr Leute mit dieser Haltung unterwegs sind, ergibt es sich natürlicher schon, als wenn wir sehr stark eben auf, ne, diese Werte in Anführungsstrichen leben, Karriere, Erfolg, was ja letztendlich auch nur Worthülsen sind und nicht wirklich was aussagt über, ja, die eigene persönliche Haltung. Also die eigene persönliche Haltung, die scheint ja schon ein Schlüssel zu sein, wenn ich auch so ihre Bücher durchlese und verfolge, was sie so machen. Zu wie viel kann man das sagen, zu wie viel Prozent kann ich denn wirklich meine Langlebigkeit, also das lange Gesundbleiben, aktiv beeinflussen? Also was gibt es da irgendwelche interessanten Studien dazu?
Also tatsächlich geht man davon aus, dass das etwa 80% sind, die ich durch meinen Lebensstil beeinflussen kann. Es gibt Studien, die sagen sogar 90%, andere sind ein ganz bisschen konservativer, aber auf alle Fälle den Großteil kann ich durch meine Lebensweise beeinflussen. Und das bestätigt auch die Epigenetik, die uns einfach zeigt, dass mein Lebensstil völlig unabhängig von meinem genetischen Programm tatsächlich völlig andere Wirkung auf die tatsächlich gelebte Biologie dann haben wird. Also das heißt, egal, ob ich bestimmte genetische Veranlagungen habe oder nicht, ich sag mal fast egal, ich kann sie zum größten Teil aktivieren oder deaktivieren durch meinen Lebensstil. Da gibt es auch Tierversuche dazu. Da hat man Mäuse untersucht, Zwillingsmäuse, und hat diese einen Maus eine normale Western Diet gegeben, also dass die sich so ein bisschen an dem westlichen Ernährungsstil orientiert, wie wir ihn hier leider weitestgehend haben. Und der anderen Maus hat man tatsächlich eine relativ gesunde Ernährung und auch Fasten und auch eine gewisse Kalorienreduktion verpasst. Und obwohl beide genetisch identisch waren, gab es also enorme Unterschiede, die man mit bloßem Auge einfach sehen konnte. Die gesunde Maus hatte ein graues, glänzendes Fell, war normal groß für eine Maus, agil. Und die Maus mit der genetischen Besonderheit, die hatten beide Veranlagungen zu Blutzucker und metabolischen Problemen. Die war mit der normalen Ernährung einfach dick und rund geworden, hatte ein viel gelberes, ungesundes Fell und hatte auch eine wesentlich kürzere Lebenserwartung. Und das lässt sich nicht immer eine Maus auf den Menschen übertragen, aber das genetische Grundprinzip ist bei uns dasselbe. Und wir können tatsächlich durch sehr einfache Maßnahmen unsere Ausprägung der Genetik epigenetisch einfach beeinflussen. Und das ist das, was dann Lebensstil ist. Und das wir eigentlich schon seit Generationen wissen, was gut für uns ist. Also ausreichend Schlaf, eine angemessene Ernährung. Da kann man sagen, dass die Blue Zones haben uns da auch noch das eine oder andere gelehrt. Gerade in Japan geht man davon aus, also Harajibu, dass man tatsächlich bei 80% aufhört, zu essen, ja, also dass man den Kindern schon beibringt, nicht sich satt zu essen, sondern vorher aufhört. Es gibt eigentlich in jeder religiösen Tradition und vielen kulturellen Traditionen das Fasten. Und da hat die Medizin heute in großen Bereichen gar kein Konzept dazu. Wenn ich mich mit Kollegen unterhalte und Patienten sind krank, sind bloß nicht fasten. Und dabei könnte das dem einen oder anderen bestimmt sehr gut helfen. Also man sieht, dass tatsächlich dieses tägliche Tun, die tägliche Routine, das wie das Zähneputzen halt auch, enorme Auswirkungen haben kann auf das, was wir an Gesundheit zu erwarten haben. Und da können wir gleich vielleicht uns nochmal drüber unterhalten, was das Besondere eigentlich an Longevity ist, weil es geht ja gar nicht darum, einfach hinten Jahre dran zu hängen, sondern tatsächlich vor allen Dingen die Gesundheitsspanne zu verbessern.
Ja, also Sie haben jetzt erwähnt, auf jeden Fall ausreichend Schlaf. Ist es dann wirklich auch eher die Anzahl der Stunden oder eher die Qualität? Das ist ja auch so eine häufige Frage. Und klar, bei der Ernährung, da ist man ja auch oft eben das Thema, was wir auch schon in anderen Podcast-Folgen hatten, Komplexität und Selbstführung. Ne, man hat halt sehr viele Möglichkeiten. Man ist ja schon oft ein bisschen überfordert mit, ne, nehme ich jetzt irgendwie Mittelmeerdiät oder nehme ich jetzt irgendwie Keto oder was auch immer. Was haben Sie denn da vielleicht auch für einen Tipp für Menschen? Braucht es immer einen Ernährungswissenschaftler, einen Arzt dafür? Oder kann man für sich selber da auch ausprobieren, wo ich ein Fan davon bin?
Also ich glaube, dass Ausprobieren ganz, ganz wichtig ist. Und das ist ja das, was uns Longevity jetzt tatsächlich neu gebracht hat. Also insgesamt war ja gesunde Lebensweise immer ein Ausprobieren. Und dann gibt es natürlich was, weil es kompliziert ist, dass man dann einer Schule sich anschließt und dann die Trennkost macht oder dies oder Paleo oder was auch immer. Und das ist nicht nur für jeden Menschen unterschiedlich, sondern auch für jede Lebensphase unterschiedlich. Und deswegen gibt es nicht die gesunde Ernährung. Es gibt immer nur die für mich in dem Moment, für diese Lebensphase, für das, was ich gerade tue, passende Ernährung. Und das geht über Ausprobieren. Was aber, wie gesagt, neu ist, ist, ich kann die Wirkung besser greifen. Also gerade viele Dinge, die sich über einen langen Zyklus entwickeln, die ich vielleicht nicht selber so gut erfassen kann, weil meine Psychologie ja nicht so diese langen Verläufe gut erfasst, sondern da geht es mir immer um diesen Momentzustand. Da habe ich Möglichkeiten durch Tracking, also ich nutze selber auch so ein System, schauen, wie ist denn wirklich die Schlafqualität? Ich kann dahinterlegen, wie ist denn der Einfluss, wenn ich spät gegessen habe, wenn ich früh gegessen habe, wenn ich regelmäßig zu Bett gehe, wenn ich nicht regelmäßig zu Bett gehe, wenn ich Sport gemacht habe und so weiter und so fort. Das kann ich alles darüber mir erfassen und errechnen lassen. Das ist eine ganz, ganz große Hilfe, vor allen Dingen, wenn ich mich so ein bisschen verloren fühle in diesem Ganzen. Und so muss man sich auch den Bereich der letzten 10 Jahre in der Medizin im Longevity vorstellen. Eigentlich aus meiner Sicht war entscheidend, dass es diese epigenetischen Clocks jetzt gibt. Also das sind Möglichkeiten, über eine epigenetische Analyse die eigene Alterungsgeschwindigkeit und das eigene Alter quasi biologisch zu messen. Und dann ist durch ja möglich, eine Intervention zu machen, also sprich, sich mal ein Vierteljahr so oder so zu ernähren oder früher ins Bett zu gehen oder Sachen zu kombinieren und nach beispielsweise einem Viertel oder einem halben Jahr einfach nochmal nachzumessen. Und dann weiß ich ja, ob das funktioniert. Das hat noch ein bisschen Haken und Ösen und ist auch nicht so wirklich ultra preiswert. Also solche Analysen kosten um die 300 Euro. Wenn man die jetzt mehrmals im Jahr macht, läppert sich das ganz schön. Aber das wird immer günstiger und das kann gerade, wenn ich wirklich, wirklich was verändern möchte und mir nicht sicher bin, eine enorme Unterstützung sein, dort wirklich einen günstigen Weg zu finden. Und dann ist es hilfreich, aus meiner Sicht eine gute Peer Group zu haben und natürlich vielleicht auch einen Profi, mit dem man mal die eine oder andere Frage klären kann.
Ja, es gefällt mir sehr gut, der Ansatz, die Digitalisierung und natürlich die Forschung im Hintergrund, aber vor allem die Technik, die Digitalisierung zu unseren Gunsten zu nutzen und uns nicht davon abhängig zu machen oder vielleicht auch manipulierbar zu machen. Ich glaube, uns ist es oft nicht so bewusst, wie viel wir sowieso von uns preisgeben. Dann lieber, ja, in dem Kontext, wo es auch uns nutzt und wo wir unsere Verhaltensweisen anpassen können. Denn wir sind ja schon sehr lernfähig, also unser Gehirn ja auch auf jeden Fall bis ins hohe Alter lern- und entwicklungsfähig. Jetzt ist es ja so, Sie arbeiten ja mit Menschen, gerade jetzt in dem Consulting-Kontext, die ja sehr stark unter Druck stehen oft, ne, und viel Verantwortung haben. Da kommt natürlich jetzt das Stichwort Stress auch ins Spiel. Wenn ich sehr viel Stress habe, aber es trotzdem schaffe, ne, mich gut zu ernähren, in Anführungsstrichen, was auch immer es heißt, also für mich passend zu ernähren, auch mit dem Schlaf gut hinkomme. Hat es dann den gleichen Effekt immer noch oder wie viel reduziert sich es vielleicht dann, wenn ich nicht eben in der Lage bin, meinen Parasympathikus mehr mit ins Boot zu holen, sondern halt wirklich die ganze Zeit auf der Gasbremse bin und so durchs Leben fahre. Also macht es dann überhaupt noch Sinn? Sinn, ja.
Also prinzipiell ist dieser Bereich, ich nenne es gerne Vitalität, weil Gesundheit ist immer so medizinisch schon belegt. Dieser Bereich von Vitalität, den stelle ich mir gerne wie so ein Holzfass vor. Und so ein Holzfass besteht ja so aus verschiedenen Dauben, heißen die, glaube ich, diese Holzanteile. Und wenn ich jetzt quasi eine Daube habe, die sehr, sehr niedrig ist, weil ich zum Beispiel nur 4, 5 Stunden die Nacht schlafe oder vielleicht sogar eine Schlafstörung habe oder Schlafapnoe oder irgendwas, dann kann ich nicht einfach die anderen Dauben höher machen und alles ist gut. Das hält nicht. Also dann läuft es trotzdem aus diesem Fass bei der niedrigsten Daube raus. Also das ist immer das Credo bei mir. Finde den Bereich, wo wir den größten Hebel haben. Wo ist bei dir selbst persönlich am meisten zu holen? Und das sind natürlich oftmals die Bereiche, wo wir im ersten Moment vielleicht gar nicht so ran wollen. Also der Sportmuffel, wenn man dem sagt, Mensch, zweimal die Woche Krafttraining wäre super, dann wird er mir nicht um den Arm fallen und um den Hals fallen und sagen, super, sondern dann muss man halt den Weg finden, wie man dort das in den Alltag mit reinbringt. Und mal so ein ganz einfaches Beispiel. Ich hatte jetzt gerade jemanden, der einen Bürojob hat und eigentlich überhaupt gar keine Lust hat, sich zu bewegen, aber er hat zwei kleine Kinder. Und ich kenne das so aus meiner Zeit, noch als meine kleiner waren. Die fanden das immer super, wenn man sie in den Arm genommen hat, wenn man sie hochgehoben hat und so weiter und so fort. Aber wie oft hat man das im Alltag gemacht? Ja, vielleicht einmal oder zweimal, wenn man nach Hause kam. Das kann man ja öfter machen. Haben ja alle Spaß dabei. Also tatsächlich, wenn man das so will, ist das eine soziale Interaktion. Die Kinder haben Freude dran und mit jedes Mal ein 10, 15, 20 Kilo Gewicht, die werden ja dann auch immer schwerer, nach oben stemmen, habe ich an dem Tag eine körperliche Leistung gebracht. Das ist so ein bisschen wie das Rocking, was da gerade modern ist, dieses Schleppen. Wir brauchen nämlich nicht einfach nur einen Muskel, der hier aufgebaut wird. Wir brauchen dieses Dynamische. Und es ist tatsächlich so, dass ich meine Kinder ab und an mal noch die Treppe rauftrage. Wir haben so zwei Treppen rauf bis ins Schlafzimmer. Und wenn wir gut drauf sind, dann dürfen die manchmal sogar beide zusammen dann mal auf meinen Rücken. Und dann habe ich da plötzlich 60 Kilo, die ich da plötzlich hochschleppe. Und ich sehe es halt nicht als, oh Gott, ich muss das jetzt hochschleppen an, sondern hey, wir haben Spaß. Und ich mache mal hier ganz kurz ein Mini-Krafttraining für meine Beinmuskulatur. Und wenn man das so in den Alltag mit reinbringt, dann hat man plötzlich den Zahn gezogen. Und es ist wahrscheinlich besser, als wenn ich jetzt noch besser mich ernähre, um was auszugleichen, was aus einem ganz anderen Bereich kommt.
Die Lebenssituation, die individuelle, die spielt schon eine große Rolle, wie ich da, es ist ja auch ein bisschen spielerischer Ansatz, einfach mal wieder neugierig rumzuschauen, wo kann ich vielleicht mal mich ein bisschen herausfordern. Ich habe jetzt bei mir auch gerade überlegt, ich habe angefangen, ich wohne im vierten Stock und habe keinen Aufzug.
Ja.
Und früher war es auch ganz oft, hat mich das so genervt, ne? Gerade wenn ich dann viele Einkäufe habe. Und jetzt bin ich mal ganz stolz, weil ich schaffe immer mehr Taschen gleichzeitig. Früher musste ich zwei, dreimal manchmal runter. Und jetzt denke ich, ach doch, kann ich doch noch mal hier zwei, drei drauf machen und vorne noch was halten. Eben, ich habe ja auch zwei Söhne, die jetzt schon erwachsen sind. Früher habe ich das ja auch irgendwie gemacht mit Kindern und Taschen. Und jetzt muss ich gerade schmunzeln, weil bei uns ist es inzwischen umgekehrt. Da werde ich mal in die Luft geworfen.
Das ist
Haben die anderen eher da was davon, ne?
lange Zeit bei uns auch nicht mehr bei den 11-Jährigen, der wächst mir übers Kinn. Aber genau darum geht es. Also, dass man das in den Alltag integriert, dass man das also nicht als, oh, das muss ich jetzt auch noch machen, sieht, sondern das nutzt man einfach mit. Da gibt es auch wirklich tatsächlich Studien dazu. Also es gibt diese so eine spezielle Bezeichnung, ich glaube, sie heißt NEAT, also NEAIT, for Non-Exercise Accelerated Thermogenesis, so ungefähr sowas in der Art. Klingt total kompliziert, geht aber darum, dass wir einfach durch Alltagsbewegungen Kalorien verbrennen. Und diese Kalorien, die uns in der Ernährung sonst oftmals wirklich zu viel zukommen, weil wir vielleicht dann doch ein Süßgetränk oder Nachtisch oder sowas zu uns genommen haben, die haben stärkere gesundheitliche Auswirkungen, als man so denkt. Und ein Beispiel, was jetzt wahrscheinlich ganz gespalten aufgenommen wird für den Zuhörern, ist dieses Wackeln mit den Füßen, also oder dieses nervöse Auf und Ab. Tatsächlich konnte das zeigen, Menschen, die dieses Zappeln mit den Füßen haben, haben einen wesentlich stabileren Blutzucker und damit auch eine bessere Konzentrationskurve. Also die arbeiten quasi durch diese Mikrobewegung Zucker ab. Und verrückt, oder? Also prinzipiell, ich glaube, meine Lehrer sind an mir verzweifelt, weil ich das immer gemacht habe. Ich weiß noch, dass ich im Studium meine Nachbarn gesagt haben: Franz, bitte setz dich nicht neben uns, das macht uns ganz irre. Aber ich habe das dauernd gemacht und fand jetzt deswegen diese Studie so für mich so nochmal schön, dass ich gesagt habe: Ja, also falsch war das nicht. Also ich habe aber immer von allen nur gesagt gekriegt, das ist ein Zeichen von Nervosität. Ja, natürlich, wir waren alle nervös, aber ich hatte was ich dagegen tun konnte.
Ja, also alle Eltern und Lehrer bitte jetzt zuhören, ne? Der bekannte Zappel Philipp. Und ich habe jetzt auch gerade dran gedacht, es ist ja, wenn man auch in der Tierwelt schaut, in Stresssituationen, dass ja Tiere sich ja auch oft, wenn sie zum Beispiel gejagt wurden und dann diese ne, sich totstellen, wenn sie dann wieder aufstehen, ja auch oft schütteln und so. Und das ist ja auch ein natürlicher Reflex, ja.
Ja, das ist total gut. Das hier wird noch wieder was Neues. Das ist ja letztlich diese Situation, posttraumatische
Ja.
Verarbeitung und dieses Zittern etc. auch
Genau.
ganz, ganz spannend. Da auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also nochmal der Tipp für diejenigen, die also mit Menschen zu tun haben, die unterm Tisch zappeln. Man kann mit Hilfe von einer Decke oder einem Tuch oder zur Not einem Flipchart-Papier einfach diesen Tisch ausblenden. Also man kann ihn einfach da vorne so drüber, dann sieht man nicht, dass andere Leute mit den Füßen wackeln. Und sehr dankbar jetzt bei den digitalen Übertragungen ist ja, dass man es auch nicht sieht. Ja, also es weiß ja keiner, ob ich jetzt hier gerade unter Schreibtisch
Ja.
Füßen wackel oder nicht.
Ja, aber es hört sich eben so an, als was Sie jetzt beschreiben, sich eigentlich immer besser kennenzulernen, also auch seinen Körper nochmal bewusster wahrzunehmen. Es gibt auch noch ein Mittelding, also es gibt ja so eher diesen Raser, der Sympathikus-Raser, dann gibt es der natürlich Vorausschauende, was so das Ziel wäre, auch im Sinne der Langlebigkeit. Dann gibt es aber auch irgendwie noch so jemand, der halt einfach vielleicht immer so das Unangenehme so ein bisschen meidet und fast nur auf der Bremse ist, was wahrscheinlich auch nicht so gut ist für unsere Gesundheit langfristig.
Ja, also das darf ja auch durchaus Phasen haben, aber wie so vieles im Leben kann man von zwei Seiten vom Pferd fallen und die Kunst besteht quasi so aufrecht wie möglich im Sattel zu sitzen. Und das hängt wiederum davon ab, ob man gerade im Trab oder im Galopp unterwegs ist. Also das heißt, es erfordert eine gewisse Angemessenheit. Und ganz wichtig ist, die Welt draußen, die ist auf Beschleunigung ausgelegt. Also wir stabilisieren alles Mögliche, was da draußen passiert, durch Beschleunigung. Das ist sehr ungünstig. Das wird uns als Menschheit irgendwann, oder das fällt uns jetzt schon massiv auf die Füße. Das macht mir wirklich Sorgen. Da brauchen wir einen Gegenentwurf. Und der Soziologe Hartmut Rosa hat beispielsweise das Resonanzprinzip als Gegenentwurf mit reingenommen. Ich selbst habe mich mit dem narrativen Mentoring mal in dem Bereich gewagt und habe da viele, viele ärztliche Kollegen und andere Menschen, die mit Menschen zu tun haben, geschult. Also da geht es tatsächlich darum, diese Angemessenheit wieder zu entwickeln. Und dazu braucht man den Austausch und idealerweise eine Gruppe. Also das ist zum Beispiel ein weiteres Projekt, was ich jetzt abseits von den Business-Kontexten, die ich viel mit meiner Frau gestalte, wo es darum geht, natürlich vor allen Dingen auch im Business gesund und produktiv zu sein, für den privaten Bereich mit anbiete, dass man mal so ein dreitägiges Retreat macht, um einmal kennenzulernen, wie machen das andere Menschen? Wie wirkt das überhaupt auf mich? Weil viele Leute sagen, nee, also Eisbaden, das ist ja überhaupt nichts für mich. Aber wer hat es denn mal wirklich schon ausprobiert? Ist ja auch nicht so einfach. Man braucht das ja auch. Man muss ja auch das Equipment haben, dass man sowas einfach mal machen kann und dass das Besondere auch dranbleibt. Also, und da spielt die Gruppe wieder die Rolle. Also Menschen kennenzulernen, wie wir das vorhin im Gespräch hatten. Ich bin mit meiner Einstellung und mit meinem täglichen Tun, der Durchschnitt der 5 bis 10 Menschen, mit dem ich mich täglich beschäftige, dort plötzlich jetzt vielleicht ein, zwei Menschen auf einem solchen Retreat kennenzulernen, mit denen in Verbindung zu bleiben und dann sich auszutauschen, was funktioniert nicht, wie hast du das gelöst, lass uns das nochmal zusammen machen.
Ja, sehr
Das
schön.
ist das, was den Unterschied bringt und das erlöst uns auch ein klein wenig von diesem, oh Gott, das muss ich jetzt auch noch tun, weil das ist immer so die große Sorge, wenn Patienten beispielsweise zu mir in die Praxis kommen, dass sie sagen, jetzt muss ich jetzt auch noch alles machen. Und dann sage ich, nein, 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 ganz und gar nicht. Das sind Vorschläge. Das, was ich Ihnen hier aufgeschrieben habe, sind Vorschläge. Ich möchte, wenn wir uns wiedersehen, mit Ihnen drüber sprechen, wo Sie sagen, das hat gut geklappt. Und bitte probieren Sie es aus und machen Sie bitte nicht alles. Also Sie dürfen, gerade bei Perfektionisten, Sie dürfen bitte auch nicht alles auf einmal umsetzen. Bitte probieren Sie es einfach aus. Und dann bin ich sehr gespannt, was davon für Sie dann am Ende des Tages passt. Das sind so aus meiner Sicht die Aspekte, die da notwendig sind, um wirklich in eine Veränderung zu kommen. Und dann auch letztlich den Bereich, um den wir uns ja jetzt hier hauptsächlich eigentlich auch unterhalten wollen, Longevity zu fördern, weil da ist ganz viel für uns drin. Wir haben die Chance durch die Neuerungen, die es dort gibt und weil wir jetzt besser verstehen, wie Alterung funktioniert, dort etwas zu verändern und vor lauter Technologie bitte nicht vergessen, dass die Basics das Wichtige sind. Schlaf, Ernährung, Bewegung und aus meiner Sicht Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft, das zeigt sich auch in großen Studien. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch, The Good Life. Das basiert auf einer der längst laufenden Studien der Welt, einer Howard-Studie, die in den 30er Jahren aufgesetzt wurde, die immer noch läuft, wo Menschen beobachtet werden, was deren Leben an Lebensqualität und Gesundheit ausmacht. Und die Antwort ist dort sehr eindeutig. Es ist die soziale Beziehung, die uns in schweren Zeiten unterstützt und in guten Zeiten uns das richtig gut fühlen lässt.
Ja, das finde ich, haben Sie jetzt auch noch mal schön zusammengefasst. Ich würde auch gern noch mal das Thema Entspannung hinzufügen und auch anknüpfend an eine andere Podcast-Folge, die sehr gut zu dieser passt, mit Dr. Reinhard Friedl, der das Buch geschrieben hat, Takt des Lebens, der auch sagt, eben, es kommt auch bei Ihnen immer wieder vor, dass einer es auch mal loslassen und dass ja unser Herz ja auch die Stille sehr mag. Also ich finde das Miteinander und genauso das Miteinander mit der Natur, draußen sein, sich zu verbinden. Weiß nicht, ob das wissenschaftlich fundiert ist, aber ich denke,
Doch.
dass es uns auf jeden Fall sehr gut tut und auch immer wichtiger wird in dieser auch verrückten Welt, in der wir leben.
Sich mit dem, das Besondere ist, wenn wir in die Natur gehen, dass wir dort das Gegenteil erleben von dem, was wir im Alltag erleben. Also im Alltag ist unser Wunsch, die maximale Verfügbarkeit zu haben. Ja, also das heißt, ich möchte sofort was essen, ich möchte sofort die Information, ich möchte sofort den Termin festlegen. Wenn ich in die Natur gehe, habe ich das nicht. Also ich habe nicht ich habe vielleicht das Glück, auf dem Waldspaziergang Beeren zu finden und die genießen zu dürfen. Oder ich mache die Erfahrung, dass es anfängt zu regnen. Auch das kann ich nicht abstellen. Ich habe vielleicht mich vorbereitet und was, einen Regenschirm dabei oder eine Regenjacke, aber sonst nicht. Oder was der Hartmut Rosa auch gerne beschreibt, ist Schnee. Also Schnee, erlebe ich Schnee oder nicht? Meine Tochter guckt jetzt schon morgens raus und für die gibt es nichts Größeres, als wenn es geschneit hat. Das ist nicht etwas, was ich erzeugen kann. Ich kann nicht sagen, wir wollen morgen Schnee hier haben. Und auf diese Art und Weise ist dieses Rausgehen und sich auf eine gewisse Unverfügbarkeit einlassen ganz, ganz großartig. Und bei Thema Entspannung ganz wichtig aus meiner Sicht ist, wir können uns auch mit unseren Mitmenschen zusammen entspannen. Klassische Art und Weise, wie sich Menschen eigentlich entspannt haben, ist das gemeinsame Essen, das gemeinsame Tun, vielleicht auch das gemeinsame Vorbereiten von Essen. Das gehörte eigentlich schon immer in unsere Kultur und Tradition mit rein. Und das ist etwas, wo wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wo wir vielleicht etwas wirklich Gesundes essen machen für uns und diesen sozialen Aspekt des Runterkommens, gemeinsam Essen zuzubereiten, drinne haben. Und wenn wir dann vielleicht noch unsere Kinder mit dazu nehmen, die auch schon mal mit uns auf den Markt gehen und die Sachen aussuchen, dann haben wir auch gleich noch diesen generativen Effekt dabei, dass wir wirklich Menschen zeigen, dass Essen auch etwas ist, was irgendwo herkommen muss und was idealerweise frisch ist und nicht aus der Tüte kommt.
Ja, also wenn Sie dieses Retreat anbieten und diese Komponente mit dabei ist, mit dem gemeinsamen Kochen und Essen, bin
Ja.
ich sofort dabei.
Also kann ich also einfach dabei sein. Das nächste Mal machen wir es im November jetzt.
Oh ja,
Und
spannend.
ist ganz, wir sind eine ganz kleine Gruppe. Wir sind 10, 12 Leute. Und es findet auf dem Seminarhof Feuerborn statt, ganz in der Natur. Als ich dort vor vielen Jahren das erste Mal ankam, erinnere ich mich noch, dass ich so die Hauptstraße verlassen hatte und es war schon dunkel und ich fuhr und ich fuhr und ich fuhr und mich beschlich so das Gefühl, wo fahre ich denn da überhaupt hin? Und als ich dann beim nächsten Mal im Hellen dorthin kam, wurde mir klar, wie idyllisch das dort gelegen ist und wie weit man wirklich abseits ist. Und so einen Ort zu haben, eine Gruppe Menschen, mit denen man das gemeinsam tut, 2 Nächte dazwischen zu haben, in denen sich Sachen setzen können, das ist der große Unterschied, dass man dann vielleicht wirklich an dem Montag danach in die Veränderung kommt und Menschen kennengelernt hat, mit denen man weiter im Austausch bleibt. Das ist so unser Ansatz.
Ja, finde ich ganz toll. Also wir verlinken ja alles, auch die Buchtipps, die Sie genannt haben, die Studien. Und zum Abschluss haben Sie vielleicht auch noch einen kleinen Impuls, den Sie direkt mitgeben könnten für jemand, der sagt, ja, ich würde jetzt gerne mal für mich schauen, wo ich vielleicht einen kleinen ersten Schritt machen kann oder vielleicht auch wieder in diesen neugierigen Modus kommen kann.
Ja, und zwar laden Sie Menschen ein, feiern Sie Ihren nächsten Geburtstag oder irgendeinen Anlass, Menschen, die Ihnen gut tun, die Sie vielleicht lange nicht mehr gesehen haben. Wenn das zu viel ist, rufen Sie mal jemanden an, vielleicht noch von dem Sie lange nichts mehr gehört haben. Sprechen Sie einfach miteinander, kommen Sie wieder in Kontakt. Und wenn jemand sehr eingebunden ist oder vielleicht gerade umgezogen ist und alles ist neu, bitte in einen Verein eintreten. Das ist eine Form, die haben wir in Deutschland, das ist eine besondere Kultur, die wird immer ein bisschen stirnrunzelnd gesehen, weil das immer Vereinsmeierei heißt, aber wir haben die Möglichkeit, uns dort zu treffen, mit gemeinsamen Hobby, mit einer gemeinsamen Idee, uns auszutauschen und Menschen kennenzulernen. Dieses sich verbinden, das wäre das, was ich gerne als Impuls mitgeben möchte, vielleicht mit einem der Vorschläge, die ich gerade gemacht habe.
Ja, hat auch bei mir sehr viel Resonanz. Ich bin ein großer Fan, wieder so ins pure Erleben zu kommen. Abgesehen von allen Vorteilen der Digitalisierung, finde ich, ist es halt doch immer was ganz anderes. Und möchte mich erstmal bei Ihnen bedanken, Herr Schwerlich, für ja, Ihre ganze Arbeit, die tollen Bücher und ja, wie Sie eben unterwegs sind, gerade auch mit diesen niedrigschwelligen Ansätzen, dass es eben für jeden auch zugänglich sein soll und sein kann, selbst Einfluss zu nehmen auf, wie wir es auch nennen, Longevity, Langlebigkeit oder einfach ein erfülltes Leben zu führen.
Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich auch und hoffe, dass wir dort tatsächlich diesen Impuls in die Breite bringen, dass Menschen sich wieder verbinden. Vielleicht trägt das ja auch ein klein wenig zu etwas mehr Frieden in unserer Gesellschaft und auf unserem Planeten bei.